Für den heutigen geistlichen Input befinden wir uns in der Zeit der Aposteln. Also ich habe mir einige Verse aus der Apostelgeschichte heute kurze Vorgeschichte. Die Gemeinde Jesu wächst. Immer mehr kommen Menschen zum Glauben. Das Wort Gottes breitet sich aus. Es geschehen Zeichen, es geschehen Wunder über Wunder. Und dann geschieht ein Wunder, wofür sich manche Christen vor den Obrigkeit der christlichen Obrigkeit, kann ich schlecht sagen, aber Pharisäern, Priestern zu verantworten haben. Nämlich, da geschieht ein Wunder, dass ein an die 40 Jahre alter Mann seit eben vielleicht so vielen Jahren auch gelähmt war und nun durch ein Wunder, durch Petrus und Johannes, die ihn geheilt haben, ja, geheilt wird und kann wieder gehen, ist glücklich, und soweit ich das verstehe in der Bibel, ist er auch geistlich geheilt, denn er preist und lobt Gott. Ja, das ist die kurze Vorgeschichte. Nun werden Petrus und Johannes vor die Priester eingeladen. Und wir lesen den 12. Vers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Ich lese nach der Lutherübersetzung. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Indem sich Petrus und Johannes vor diesen oberen Menschen verantworten, sagen sie ihnen, worauf es persönlich für sie und für alle Menschen dieser Welt ankommt. Wir lesen, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und dann denkt man, eigentlich hätten sie jetzt, spätestens jetzt, diese religiösen Führer sagen können, hoppla, das ist es doch, worauf wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gewartet haben. Da ist der Retter, der Messias da. Und spätestens hier sollten sie einlenken, umkehren, umdenken. Es ist nämlich kein anderer Name unter dem Himmel, durch den wir selig werden sollen oder errettet werden sollen. Die anders formuliert, worauf, mit der Frage formuliert vielleicht, worauf baut ihr euer Leben? Wollte vielleicht Petrus auf das Gesetz? Wir wissen, die wir die Bibel lesen, dass es viel diskutiert wird in diesen Kapiteln. Immer wieder dieselben Fragen gestellt werden. Wie bist du frei geworden? Wer hat dich geheilt? Und. Immer und immer wieder. Dann werden sie, wie gesagt, Rede und Antwort stehen müssen, diese Aposteln. Was beschließen diese oberen Leute? Das lesen wir im Vers 18. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Das, was sie vorhin gehört haben, die Grundfeste der Wahrheit, in keinem anderen ist das Heil als nur in Jesus, ging ihnen an ihnen an sowas vorbei. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Der Name Jesu schaudert sie. Sie können es nicht ausstehen. Sie können es nicht hören, geschweige denn daran zu glauben. Das ganze Volk läuft diesen Aposteln hinterher und sie tun und vollbringen Zeichen und Wunder. Und was ist mit uns? Jedermann kehrt sich von uns weg. Ich weiß, ich habe schon mehrmals darüber gesprochen, aber ich habe nicht umsonst diese Passage heute gewählt, sage ich später. Anstatt umzukehren, wie gesagt, verbitten sie ihnen in diesem Namen zu reden. Nun, stellt euch vor, heute wären wir dran. Es würde heute passieren mit uns. Wir müssten uns verantworten. Wie würde unsere Reaktion sein? Und es geht hier jetzt nicht über Fragen, die so banal sind, ob wir Masken tragen sollen oder nicht. Das kann man ganz leicht tun und der Obrigkeit und Gott gehorsam sein, das ist ja nichts wieder Göttliches. Aber es geht hier um essentielle Fragen deines Lebens, deines Glaubens, worauf du dein Vertrauen baust, worauf du hoffst, wird dir plötzlich hinweggerissen unter deinen Füßen, dein Fundament. Du sollst nichts mehr sagen und nichts mehr davon, ja, den anderen Menschen erzählen. Warum bin ich heute auf diesen Vers gekommen? Ich habe nämlich Freunde, naja, Freunde ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir kennen sie aus Amerika, die waren in der Gemeinde, wo wir auch waren, die sind dann mit uns verabschiedet worden, wir gingen nach Deutschland, wir gingen nach Deutschland zurück, nicht als Missionare, sie gingen ja als Missionare nach Frankreich, Familie Bixby, ihr kennt sie auch. Genau, und diese Woche habe ich einen Brief von ihm bekommen, vielleicht hat mancher von euch auch etwas davon gehört. Sie sind also Missionare in Frankreich und der hat er, ich habe das mal schnell heute schnell übersetzt, ein Gesetz wurde vorgeschlagen oder sollte erlassen werden gegen religiöses Sektierertum. Was ist damit gemeint? Frankreichs Innenminister sagte neulich im Fernsehen, dass die Regierung nicht bereit ist, mit jemandem zu reden, der sich weigere, auf Papier zu bringen, dass die Gesetze der Republik über den Gesetzen Gottes stünden. Mit anderen Worten, wer nicht bereit ist, die Obrigkeit als höhere Instanz anzuerkennen, mit dem sind sie nicht bereit zu sprechen. Also Gottes Gesetze sollen sich quasi den menschlichen Gesetzen unterordnen. So ist angedacht. Er erklärte auch, dass er nicht nur über muslimischen Radikale besorgt sei, ja, sondern dass er Evangelikale für ein großes Problem halte. Und wer sind die Evangelikalen? Unter anderem. Diese und andere Äußerungen haben zusammen mit den eigentlichen Bestimmungen des Gesetzes dazu geführt, dass sich fast alle großen religiösen Persönlichkeiten aus der römisch-katholischen Kirche, aus liberal-protestantischen Kirchen, Juden, haben sich geäußert. Gegen das Gesetz haben sie sich ausgesprochen. Nun, wie die Sache jetzt ausgeht, weiß ich nicht. Das ist jetzt frisch. Das ist die gegenwärtige Lage, in der wir leben. Frankreich ist vielleicht nur ein Beispiel, aber wir können nicht darauf. Nun, Frankreich, wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiß, die haben eine interessante Geschichte mit ihren Königen, die sich als Gott auf Erde angesehen haben und für Jahrhunderte Menschen betört haben. Und daraus erwuchs dann Revolution. Die haben dann für, naja, diese Begriffe kennt man vielleicht noch aus der Schule, Egalité, Liberté, Fraternité, ich bürge nicht für meine Aussprache, aber so viel wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das haben sie dann angestrebt aufgrund dieser Missstände, die seit Jahrhunderten durch die Könige erwuchsen. König sah sich als Gott an und alle mussten ihm untertan sein. Und natürlich, auf dem Hintergrund dieser Dinge können dann solche Gesetze erlassen werden. Die Gewaltteilung, die wir auch in Deutschland und in anderen Ländern haben, in die Legislative, Judikative, Exekutive, das, was die Kinder in der Schule lernen, die ist ja auch von Frankreich gekommen. Und die jüngste Vergangenheit zeigt deutlich, dass Frankreich wurde durch einige Terroranschläge heimgesucht, durch radikale Moslems, weil sie sich gegen die Karikaturen stellten, die Zeitungen veröffentlichte und solche Dinge. Das ist für uns alles nicht neu. Und auf dem Hintergrund erwächst wahrscheinlich, vermutlich, das ist meine persönliche, diese Einstellung gegenüber der, aber dann sind wir als Christen auch gefragt. Nun, die Antwort, die kennen wir wahrscheinlich. Ich habe gesagt, das ist nur ein geistlicher Input. Deshalb erinnere ich euch nur an das, was Petrus oberen Menschen gesagt hat. Ich werde das jetzt noch mal lesen. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Und dann sagt er, wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das Fass ist übervoll. Sie sprudeln von der Liebe zu den Menschen, die Jesus über sie ausgegossen hat durch den Heiligen Geist. Wie kann man diesen Menschen zum Schweigen bringen? Wie kann man das, was einem Menschen Heil und Rettung schenkt, dem anderen nicht sagen dürfen? Urteilt bei euch selbst. Ja, und sie werden dann entlassen und dann kommen sie wieder ins Gefängnis. Aber der Gott schenkt ihnen die Engel, der sie befreit. Dann suchen sie, finden sie nicht. Und dann kommt einer und berichtet, ja, die Leute, die sie in Gefängnis gesteckt, hier in Gefängnis gesteckt haben, die stehen im Tempel und predigen weiter. Also vorbildhaft für uns. Richtig vorbildhaft. Und dann werden sie wieder vor Hohes Rat gezehrt. Und Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen. Nun, damit möchte ich meine kurze Einleitung hier beenden und euch nur ermutigen, ihr lieben Geschwister hier oder zu Hause, wo ihr auch immer seid. Wir stehen oder gehen entgegen schweren Zeiten. Schwere Zeiten werden auf uns kommen. Das ist nichts, was ich jetzt ausgedacht habe. Das ist auch nichts Neues für Christen. Das lesen Sie in der Bibel. Dass wir immer mehr und immer mehr gehasst werden mit der Botschaft, die wir weiterbringen. Aber das soll uns nicht ins Zweifel bringen oder uns entmutigen lassen. Wir sollten an Gottes Seite stehen. Wir sollten Gott in diesen Fragen mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott, der Herr, hat verheißen, dass er mit uns sein wird. Komme, was. Ich möchte euch damit nur ermutigen. Ich
bitte euch, Römer 4 aufzuschlagen. Römer 4, die Verse 13 bis 17. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Und nächste Woche werden wir, so Gott will, den Glauben Abrahams genauer anschauen, denn er war wirklich vorbildlich in seinem Glauben und da können wir eine Menge lernen, wie wir Gott besser glauben können. Und ich möchte, dass ihr die Verheißungen an Abraham seht. Würdet ihr bitte das erste Buch Mose aufschlagen? Fangen wir bei Kapitel 12 an, 1. Mose 12. Lasst uns ein paar Verse hier lesen. 1. Mose 12, ich lese die ersten drei Verse. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt kommt die Verheißung. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter aus dem Volk machen. Dein Name soll groß werden. Segnen werde ich, die dich segnen. Fluchen werde ich, die dich fluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das ist ja nur der Anfang. Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Das Land Israel, kann man grob sagen. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Der erste Altar. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass er mehrfach dem Herrn einen Altar gebaut hat. Er war ein Mann der Anbetung. Kann uns auch ermutigen, Menschen anbetende Menschen zu sein. Dann schaut bitte Kapitel 13. Wir schauen uns Vers 14 bis 17 an. Der Herr aber sprach zu Abraham. Das ist jetzt Kapitel 13 in 1. Mose. 1. Mose 13, Vers 14. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten, Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Und die Verheißungen an Abraham haben oft mit Land. Dann in Kapitel 14, nur ein Vers, 1. Mose 14, Vers 19, Melchisedek segnete ihn, Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Besitzer des Himmels. Das ist nicht sehr detailliert. Gehen wir jetzt zum 15. Kapitel. 1. Mose 15, die Verse 4 bis 7. 1. Mose 15, Vers 4 bis 7. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Also dieser Knecht in deinem Haus soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Das letzte Mal war es Staub, jetzt sind es die Sterne. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Nicht unbedingt so viele, aber so unzählbar, so zahlreich soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Das ist ein sehr wichtiger Schlüsselvers. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben und so weiter. Nun die Verse 13 bis 16. Da sprach er zu Abram, denn noch war sein Name nicht verändert worden, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und das bezieht sich auf Ägypten. Das weiß aber Abraham jetzt noch nicht. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Die Bewohner dieses Landes, sie haben noch eine Frist. Sie dürfen weiter sündigen. Das Maß ist noch nicht voll. Wenn es aber voll ist, dann geht mein Plan weiter. Dann werdet ihr oder euer Nachkommen wird in das Land ziehen. Und dann die Verse 18 bis 21. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Stellt euch vor, dieses große Gebiet, vermutlich von dem Nil oder irgendeinem ägyptischen Fluss bis zum Euphrat, Irak, gebe ich deinem Nachkommen, deinem Samen, habe ich das Land gegeben. Und dann sagt er, wie viele Völker, das sind, glaube ich, 10 Völker, Keniter, Kenisiter und so weiter. Also die werde ich nicht alle lesen. Und dann Kapitel 17. 1. Mose 17, ab Vers 2. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Das wird in unserem Text aus dem Römerbrief heute. Du wirst ein Vater vieler Völker. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist. Er war zu der Zeit noch ein Fremdling in dem Land, das Gott ihm versprach. Nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Und zu gutem Letzt, in dieser Hinsicht, ab Vers 16, stellt euch vor, Gott würde euch Verheißungen machen. Hat er aber auch. Aber hier ist eine Menge Verheißungen an Abraham. Denn ich will sie segnen und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben. Jetzt ist die Rede von Sarah. Abraham dachte, irgendwie Gott zuvorkommen zu können und er zeugte Ismael. Aber Gott sagte, nein, nicht dieser soll dein Erbe sein. Das soll rechtmäßig sein, nicht von der Magd, nicht von einer fremden Frau, sondern von deiner Ehefrau. Ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Hat mit Lachen zu tun, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebeten. Letzte Woche haben wir Abraham und David als Beispiele des Glaubens gesehen. Und Abraham war schon gläubig 14 Jahre, bevor er beschnitten wurde. Wisst ihr, manche Leute legen sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten. Und bei den Juden ist es so, sie rühmen sich ihres Zeichens des Bundes. Und sie meinen, fälschlicherweise, aber sie meinen manchmal, dass die Beschneidung sie vor Gott in richtiges Verhältnis stellen würde, dass sie vor Gott selig sein würde, dass sie errettet sind durch diese Äußerlichkeit, die ihnen passiert, das mit ihnen gemacht wird am achten Tag zum Beispiel. Das unterscheidet sich nicht um viel von dem, was viele meinen hier, die sich Christ nennen, dass sie eventuell vor Gott bestehen würden, dass sie vor Gott selig sein würden, weil sie als Kind getauft wurden. Sie tun ihr Vertrauen in diese äußerliche Handlung setzen und meinen, dass das sie retten würde oder könnte. Aber es geht doch um den Glauben, nicht um diese äußerliche Handlung. Und da müssen wir auch heutzutage auf der Hut bleiben vor verkehrtem Denken. Nun liegt die Betonung dieser Botschaft darauf, dass manche Menschen versuchen, durch das Gesetz, nun damals gab es noch kein Gesetz, 430 Jahre vor Mose Zeit, da gab es noch nicht die 10 Gebote, da gab es nicht die Bücher Mose, 1., 2. und 5. Buch, hat es damals noch nicht gegeben. Und doch, aus der Perspektive eines Paulus, hatten viele Menschen Vertrauen zum Gesetz und dachten, sie würden selig sein, indem sie das Gesetz halten. Und Paulus möchte uns zeigen, ob das stimmt oder nicht. Gesetz oder Glaube? Nun werdet ihr die Antwort erahnen können, ob das ein Segen ist oder ob das möglich ist. In diesem Titel schlechte Folgen des Gesetzes. Wir waren in Römer und in Vers 13, Römer 4, 13, heißt es, dass man nicht durch das Gesetz, sondern durch den Glauben errettet wird. Auch Abraham war das. Aber hier, als erste schlechte Folge des Gesetzes, sehen wir, das Gesetz raubt dem Glauben seines Werts. Gott hat gesagt, Abraham glaubte Gott und er rühmt den Glauben. Er gibt uns den Glauben als Vorbild. Er möchte, dass wir ebenso glauben wie Abraham. Aber wenn man meint, durch das Einhalten der Gesetze selig zu werden oder die Verheißungen, die Segen zu erlangen, nimmt man dem Glauben seinen Wert. Wenn man durch das Gesetz Erbe wird, so ist der Glaube wertlos. Aber Gott hatte Abraham gesagt, oder er sagt uns über Abraham, sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. In 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also war es für Gott wertvoll, nicht wertlos, wertvoll. Und ich möchte fragen, was ist dir wichtig? Was ist dir wertvoll? Ist es das, was du leistest? Oder ist es das, was Gott leistet, Verheißung zum Beispiel, und du durch den Glauben in Anspruch nimmst? Seht ihr, Abraham hat nicht gesagt, Gott gib mir ein Land oder Gott gib mir, mach meinen Namen groß oder mach meine Nachkommen zahlreich wie die Sterne und wie der Staub und so weiter. Nein, aber Gott hat das ihm versprochen und er glaubte Gott und sein Vertrauen in Gottes Wort, sein Vertrauen in die Verheißungen Gottes, wurde Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Gott sagte, du bist in deinem Stand vor mir. Du stehst vor mir als Gerechtigkeit. Ich beachte dich als Gerechter dafür, dass du mir deinen Glauben geschenkt. Als hättest du nie gesündigt. Als hättest du das Gesetz vollkommen halten können, was es damals noch nicht gab, aber es hat gewisse Gesetze gegeben. Die Bibel sagt uns in Römer 2, dass unser Gewissen unter Beweis stellt, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen hineingeschrieben ist. Menschen wissen, was zu tun richtig und falsch ist, gewissermaßen, vielleicht nicht in allen Details, aber sie wissen, dass es nicht richtig ist, einen anderen totzuschlagen oder den Besitz eines anderen zu nehmen oder einen zu belügen und so weiter. Sein Gewissen kann verhärtet und verstockt werden und verdreht. Aber eigentlich wissen Menschen, wenn wir reden, dann sollen wir Wahrheit reden. Und was einem anderen gehört, soll ihm auch weiterhin gehören. Und ich darf mich mir nicht anmaßen, einem anderen das Leben zu nehmen oder sein Leben zu verkürzen. Also das Gesetz raubt dem Glauben seinen Wert. Das Gesetz raubt der Verheißung ihrer Wirksamkeit. Es gibt Verheißungen, die, oder Bündnisse, die bedingt sind, und es gibt welche, die bedingungslos sind. Aber bedingungslos. Ist das 2. Chronik 7,14, wo es heißt, wenn mein Volk betet, werde ich hören und ihr Land heilen. Wenn, so werde ich. Wenn, dann. Das ist bedingt. Das ist mit Bedingungen. Aber diese ganzen Verheißungen Gottes waren nicht von Bedingungen von Seiten Abrahams abhängig gemacht. Du sagst vielleicht, ja, aber glaube. Aber Paulus denkt nicht so. Für ihn ist, ja, muss man glauben, aber das ist nicht wie ein Werk. Der Glaube soll nicht durcheinander gebracht werden mit Werken, Werksgerecht, sondern man vertraut, was Gott gemacht hat, was Gott gesagt hat, und das wird einem als Gerechtigkeit angerechnet. Ich habe mir meine Botschaft vom letzten Mal gehört und ich weiß, ich betone das manchmal sehr, und es könnte vielleicht alt werden, wenn ich das zu oft sage, aber wenn das euch in Erinnerung bleibt, dann kann ich nur dankbar sein. Wenn man durch das Gesetz Erbe wird, so ist die Verheißung unwirksam gemacht. Gott sagte, ich werde es dir geben. Und wenn man sagt, ja, Verheißung, aber meine Leistung, deine Verheißung plus meine Leistung, dann macht man die Verheißung oder nimmt man der Verheißung Gottes ihre Wirksamkeit, sagt, ich bringe etwas dazu bei oder ich leiste etwas. Und Gott sagte, das sollte geschenkt werden, ich habe es versprochen, ohne Bedingungen. Jetzt sagst du, aber ich werde Bedingungen halten. Ja, welche Bedingungen? Bedingungen, die du aufgestellt hast? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass ich diese Bedingungen haben möchte? In dieser Situation, wer sich dafür entscheidet, ich werde ein guter Mensch sein und somit werde ich in den Himmel. Machst du die Verheißung Gottes, jeder, der an ihn glaubt zum Beispiel, geht nicht verloren, du machst diese Verheißung unwirksam. Die gilt dir nicht. Du hast diese Verheißung für dich ungültig gemacht. Du hast die Verheißung Gottes ausgekanzelt. Und dann sehen wir eine weitere schlechte Folge. In Vers 15a, das Gesetz macht Gott zorniger anstatt zufriedener. Wisst ihr, Leute, die denken, okay, es gibt irgendwelche Gesetze, heutzutage gibt es nicht geschriebene Gesetze und geschriebene Gesetze, Erwartungen der Menschen bezüglich der Umwelt, es gibt Erwartungen der Menschen, manche schriftlich, bezüglich Corona. Es gab vor dem Gesetz Mose, hat es auch Gesetze gegeben, wie ich euch gesagt habe, Dinge, die man intuitiv wusste. Und dann gab es jede Menge Gesetze, hunderte von Gesetzen in dem Gesetz Mose. Und wer denkt, er könne seinen Weg in den Himmel oder könne die Verheißungen Gottes irgendwie verdienen durch Einhalten irgendwelcher Gesetze, der macht Gott zorniger. Wie macht er Gott zorniger? Das heißt hier, es bewirkt Zorn. Ich würde sagen teilweise, weil Gott dir etwas schenken möchte und du willst es nicht geschenkt bekommen. Leute, das ist ja etwas, was wir oft in unserer Gesellschaft erleben. Man will uns einen Gefallen tun, aber wir denken, wir müssen ihnen irgendetwas dafür geben. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist oder falsch ist, jemandem eine Freundlichkeit zu machen, der dir eine Freundlichkeit gemacht hat, aber wenn du denkst, du bist ihm schuldig, du musst ihm etwas geben, dafür, dass er dir was Nettes gemacht hat, ist das fast wie eine Beleidigung. Geschenkt ist geschenkt. Und durch Einhalten Gesetze macht man Gott zornig. Er will es dir schenken, wie wir gleich sehen werden. Gnade, uns gnädig sein. Aber Es gibt andere Gründe, weshalb das der Fall ist. Lass mich auch Vers 15b lesen. Anstatt dass das Gott zufrieden stellt, macht es ihn doch zornig. Und anstatt dass das Gesetz mich besser macht, macht es mich noch schuldiger. Wisst ihr was? Das Gesetz macht einen Menschen schlimmer, nicht besser. Dann ist das Gesetz etwas Schlechtes. Nein, Paulus sagt, ist das Gesetz schlimm? Das ist da Kapitel 7, die Verse 12 und 13. Ist das Gesetz schlecht? Nein, das sei ferne. Aber weil ich so schlecht bin, kann ich etwas Gutes wie das Gesetz nehmen und ich breche das Gesetz. Ich verstoße gegen das Gesetz. Und jetzt, das soll nicht politisch verstanden werden, aber wisst ihr, sobald die Regierung sagt, was wir zu tun haben, mit Masken und Abstand und eine zusätzliche Person und Oma darf die Familie besuchen, aber die Familie nicht Oma. Gut, mittlerweile wurde das auch geändert, mancherorts. In diesem Land darf nicht gesungen werden, in diesem Land darf gesungen werden und so weiter. Und die Regierung braucht es nur zu sagen und gleich sagen wir, die können mich nicht befehligen. Also ich werde machen, was ich will. Ich weiß, wie das ist. Das kommt in meinem Herzen auch auf. Also ich bin nicht ganz zufrieden als Christ und ich möchte mich schon an der Bibel halten und die Bibel sagt, gehorcht denen, die das Sagen haben in eurer Gesellschaft. Dann will ich mich auch daran halten, aber ich sage euch, mein Fleisch will das nicht. Morgen wird Annika ein Jahr alt. Will ich als Opa meine Enkelin besuchen? Würde ich gerne, aber es geht nicht. Nach den Gesetzen Thüringens darf ich das nicht. Also mache ich es auch nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich immer hundertprozentig konsequent war. Aber was will ich sagen? Das Gesetz macht die Gesellschaft nicht besser. Nur schlauer. Nur raffinierter. Irgendwie es doch zu machen, was sie wollen. Das Gesetz, weil wir sündig sind, brauchst du nur zu sagen, mach das nicht. Und man will es gleich machen. Und was ist so daran so schlimm? Übrigens, das ist 4. Das Gesetz macht mich schuldiger anstatt besser. Was ist daran so schlimm? Vorher war es nicht verboten. Vorher war es verboten, in eine Bank zu gehen mit vermummtem Gesicht. Vorher war die Heimschule verboten. Und so weiter. Also es gibt manches, was vor einem Jahr undenkbar war. Und siehe da. Wie gesagt, in Thüringen wird in der Gemeinde nicht gesungen. In unserem Land, in Sachsen-Anhalt, ist das nicht verboten. Manche denken, dass es verboten ist, aber es ist nicht verboten. Und das haben wir in den Gesetzen gesehen und deshalb singen wir hier. Aber, und für die Leute aus Thüringen, wenn sie zu uns kommen würden, dürften sie mitsingen. Wenn wir nach Thüringen gehen würden, in die Gothaer Gemeinde zum Beispiel, dürften wir nicht singen, es sei denn, wir vorne an der Bühne singen würden, wie die Helene letzten Sonntag. Okay, nun, ich möchte sagen, Vers 15b ist sehr schwierig. Herr Krischer wollte nicht, dass ich das sage, aber ich sag's trotzdem. Gestern Abend haben wir gut 2 Stunden lang miteinander über diesen halben Vers. Also wir versuchen das zu verstehen. Und die Kommentatoren sind auch nicht einig darüber. Entweder könnte es in dem Zusammenhang heißen, wo man nicht versucht, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden, wird demjenigen keine Übertretung angerechnet. Das heißt, wenn du nicht versuchst, dein Heil zu erlangen durch das Gesetz, wird Gott dir auch keine Übertretung anrechnen. Als würde man sagen, Gott wird nicht zornig sein, wenn du bloß nicht versuchst, durch das Gesetz selig zu werden. Das ist für mich ein bisschen problematisch, weil Gott ist zornig. Gott ist ständig zornig gegen Sünde. Aber Jesus hat seinen Zorn auf sich genommen. Und oder wenn es möglich wäre, einen Ort zu haben, das komplett ohne Gesetz wäre, würde es auch keine Übertretungen geben. Man übertritt nur dann, wenn es eine Regel gibt. Nur wo Dinge verboten sind, gibt es Übertretung. Aber wo gibt es so einen Ort, wo es gar keine Regel gibt? Oder die noch nicht das Gesetz Mose bekommen haben, haben weniger Sünde als die Leute, die das Gesetz Mose bekommen haben. Das heißt, Juden, ihr habt das Gesetz und es ist wunderbar, das Wort Gottes bekommen zu haben. Aber dafür, dass ihr das Gesetz habt und ihr haltet es nicht, macht das euch schlimmer als die Leute, die das Gesetz Gottes nicht einmal gehabt haben. Sie haben sich für gut gehalten dafür, dass sie Gottes Gesetz hatten und kannten. Die anderen hatten es nicht. Beide haben gesündigt. Aber die Nichtjuden verstießen gegen ihr Gewissen, das Gesetz ihres Gewissens. Die Juden auch, denn beide haben Gewissen. Aber die Juden hatten ein schriftliches Gesetz. Das hatten die anderen nicht. Sie verstießen doppelt gegen das Gesetz ihres Gewissens und gegen das Wort. Mit wem war Gott noch mehr erbost, so gesehen? Gegen die, die nur gegen ihr Gewissen gesündigt und oder gegen die Leute, die Gottes Willen kannten und trotzdem gegen Gottes Gesetz verstießen. Aber dann gibt's die Überlegung, dass Gottes Gesetz einen Menschen noch, also irgendwie uns anreizt, gegen Gott zu sündigen. Wenn Gott uns sagt, tut es nicht, sagt unser Fleisch, du kannst mir das nicht sagen. Das lasse ich, dass ich so befehligt werden sollte. Ich werde machen, was ich will. Römer 3,20 sagt, das Gesetz wurde gegeben, damit man weiß, was Sünde ist. Römer 5, Vers 20 sagt, das Gesetz wurde gegeben, damit die Übertretungen sich vermehren. Gott wollte, dass das Maß der Sünde schnell voll ist, damit die Gnade kommt. Und wie gesagt, das Gesetz in Kapitel 7, in den Versen 12 und 13, reizt uns zum Ungehorsam wegen unseres Fleisches. Was will Gott damit sagen? Was will Paulus damit sagen? Er möchte sagen, wenn du versuchst, durch Gesetz in den Himmel zu gehen, geht das nicht. Denn weil du das Gesetz nicht vollkommen hältst, bringt das Gott gegen dich auf. Gott ist gegen dich zornig geworden. Du bist nicht nur Sündiger, du bist Übertreter. Versucht bloß nicht in den Himmel zu gehen aufgrund deiner Verdienste, deines Einhaltens der Gesetze. Das geht nicht. Gott ist erbost und du bist ein Übertreter. Okay, nun schnell. Gibt es Folgen des Glaubens? Ja, es gibt sie und sie sind schön. Und davon gibt es, okay, anstatt 4 gibt es 3. Nur damit ihr ein bisschen abschätzen könnt, wie lange es noch dauern könnte. Und ich werde mich auch 3 schöne Folgen oder Segen des Glaubens. Und möchte, dass wir heute Gottes Teil sehen, was Gott dazu beiträgt. Nächste Woche werden wir sehen, was... Wisst ihr, wenn ich versuche, das Gesetz einzuhalten, mache ich die Lage nur schlechter. Ich mache alles nur schlechter. Wenn Gott mir aber durch den Glauben seine Gnade anbietet, macht er alles nur besser. Ich mache die Dinge schlechter, er macht sie besser. Also, Folge 1. Der Glaube ist geschenkt. Der Glaube ist gnädig. Es ist etwas, was Gott tut. Es ist etwas, wofür Gott die Ehre bekommt, den Ruhm, die Herrlichkeit. Und es ist etwas, was für uns erreichbar ist. Die Gerechtigkeit des Gesetzes muss vollkommen sein. Das ist für mich, für alle Menschen, unerreichbar. Kein Mensch kann diesen Standard erreichen. Ich möchte den Vers noch einmal lesen, damit wir unsere Orientierung im Wort Gottes haben. Römer 4,16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Gott wollte nicht, dass es durch Verdienst ist, dass wir uns rühmen, sondern er wollte die, ja, ich wollte sagen Aufmerksamkeit, er wollte doch die Anerkennung. Er wollte die Anerkennung bekommen für unser Heil. In der Ewigkeit geht es ja um ihn. Es geht ja um seinen Ruhm, um seine Herrlichkeit. Und deshalb hat er es durch Gnade und durch den Glauben angeboten. Und das macht es für sündige Menschen erreichbar. Jeder kann glauben. Du kannst glauben. Ich habe nicht gesehen, dass einer hier reingekommen ist und seinen Stuhl zuerst überprüft hat, ob das hält, ob es fällt. Nun, bei meinem Gewicht muss ich schon aufpassen. Das ist mir schon einmal passiert. Ja, jeder kann vertrauen. Das ist erreichbar. Gnade ist vor allem dann schön, wenn man schuldig ist und doch selig sein kann. Wenn man hoffnungslos ist und doch in den Himmel kommt. Wenn man mittellos ist und doch die Reichtümer der Gnade bekommt. Wenn man verurteilt ist und doch freigesprochen. Das ist erreichbar. Ja, ich bin schuldig. Ja, ich bin mittellos. Ja, ich bin schlimm und hoffnungslos und schuldig. Aber die Gnade macht mir den Segen Gottes zugänglich, erreichbar. Das ist eine schöne Folge des Glaubens. Anstatt, dass ich sage, du musst ein Ziel erreichen, das für dich unerreichbar ist, kann ich sagen, du musst an Jesus glauben. Er hat das Ziel erreicht. Hab nur zu ihm Vertrauen. Das kannst du, wenn du würdest. Also unmöglich ist es nicht. Du kannst ja nicht sagen, ich bin nicht dazu in der Lage zu glauben. Doch, es ist nur eine Frage, woran oder wem du glauben wirst. Aber Glauben ist auch für dich möglich. Du glaubst, dass es unmöglich ist. Siehst, du kannst ja auch glauben. Und eine zweite Folge des Glaubens. Der Glaube ist garantiert. Der Glaube ist garantiert. Das Wort ist sicher oder fest. Je nach Übersetzung. Manche Leute haben Angst davor, ob mein Glaube aufhört. Diese Stelle sagt uns, weil du glaubst, ist dein Heil sicher. Wisst ihr, warum oder wisst ihr, wie euer Heil nicht sicher sein würde? Wenn dein Heil aus Gesetzeswerken wäre, dann wärst du alles andere als. Es ist sicher, weil Gott es schenkt. Es ist sicher, er gibt es nicht nur den Juden. Und übrigens, er gibt es nicht allen, die einfach genetisch Nachfolger Abraham sind. Er gibt es aber allen, die den Glauben Abrahams, ob sie nun seine Nachkommen sind oder nicht, ob sie nun genetisch mit ihm verbunden sind, das ist sicher. Es ist nicht von deiner Leistung abhängig. Die Tatsache, dass es aufs Glauben ist, macht es für dich zur Gewissheit. Es ist garantiert dem ganzen Samen. Abraham sollte Vater vieler Nationen sein. Und durch den Glauben ist er das auch. Und dann der Glaube, und das ist deine dritte und letzte Folge, der Glaube ist gottgemäß, biblisch. Die Schrift geht somit in Erfüllung. Bei dem Glauben, also tut man sein Vertrauen in denjenigen, der die Toten lebendig machen kann. Man tut seinen Glauben, sein Vertrauen in den Sätzen, der sozusagen mit dem spricht, was es noch nicht mal gibt. Wir lesen in Vers 17, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Die Bibel sagt uns in Jeremia 1,5, oder sagt Jeremia, bevor ich dich in dem Mutterleib formte, habe ich dich, 1. Mose 1,2 und 3, Finsternis bedeckte das Wasser. Und Gott sagte, es werde Licht. Hebräer 11, Vers 3 sagt, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort geworden sind, so dass was existiert, nicht aus Vorhandenem gemacht wurde. Gott hat Dinge gemacht, wo es vorher nichts war. Psalm 33, Vers 9 sagt, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das ist der Glaube. Und somit geht die Verheißung in Erfüllung. Abraham glaubte Gott. Er hatte noch keine Kinder. Und Gott sagte, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie Staub und Sterne. Er konnte das nicht sehen, aber er schenkte Gott seinen Glauben. Und Gott sagte, das gibt mir Ehre. Der nimmt die Ehre nicht für sich, sondern er gibt mir die Ehre. Und weil er mir die Ehre geben will und nicht Hauptdarsteller seines Lebens sein möchte, sondern er macht mich zum Zentrum seines Lebens, gilt er für mich als, woran glaubst du? Musst du dies tun und das lassen? Und du hast ja eine ganz lange Liste von den Dingen und du bist nicht einmal deinen Erwartungen gerecht. Du kannst ja nicht einmal deine eigenen Regeln vollkommen halten. Das gilt bei Gott nicht. Das würde dich zum Haupt darstellen. Das würde es zum Verdienst machen. Du würdest dafür den Ruhm bekommen. Schau mal, wie gut ich bin. Ich hab's in den Himmel geschafft. Das will Gott nicht, sondern er will, dass du sagst, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht gut genug sein. Aber Gott bietet mir seine Gerechtigkeit an. Gott bietet mir geschenkt seine Gerechtigkeit. Und ich vertraue auf ihn. Und Gott sagt, okay, das wollte ich nur hören. Ich darf dein Heiland sein, ich darf dein Gott sein, ich darf dein Herr sein. Du bist bei mir willkommen. Die meisten Menschen hier, denke ich, haben das auch begriffen und haben ihr Vertrauen in den Herrn Jesus Christus getan. Aber vielleicht gibt es Menschen hier, die es noch nicht gemacht haben. Sie denken, ich muss Gott helfen. Ja, er hat mir verheißen, aber ich muss auch. Nein, nachher schon, dann kannst du gute Dinge tun, aber sie tragen zu deinem Heil nicht bei. Da habe ich mich zu weit zum Fenster rausgelehnt. Bist du an Jesus und Jesus allein gläubig? Wenn nicht, kannst du wie Abraham werden. Abraham kam aus einem heidnischen Land, aus Ur der Chaldäer, aus dem heutigen Irak. Er war ein Götzendiener. Seine Familie waren alle nicht an diesen Gott gläubig. Und wenn du es nicht bist, musst du aber nicht aus einem christlichen Hintergrund kommen. Abraham war auch nicht aus einem richtig gläubigen Hintergrund. Aber er schenkte Gott seinen Glauben und Gott sagte, und du könntest heute, nicht in 10 Jahren, nicht in 10 Wochen, du könntest heute, in 10 Minuten schon, in 10 Sekunden eigentlich, könntest du gläubig, wenn du Gott deinen Glauben schenken würdest und wenn du auf deine Güte, auf Gesetz vertraue. Herr, wir bitten, dass diese Botschaft ankommen wird. Sie versucht haben, gut genug zu sein. Sie priesen sich, aber vor dir sind sie nicht gut. Und das müssen sie anerkennen und von diesem falschen Gedanken Buße tun und sich abkehren und gottgläubig werden, wie ein Abraham. Deine Verheißungen, danke, dass du es uns erreichbar. Die Menschen machen es für sich unerreichbar. Die Gnade macht es. Wir danken dir so sehr dafür. Und möge es heute erreicht werden, im Wort steht. Bitten wir im Namen Jesu.